Seit dem Jahr 2008 bringt der Langenscheidt Verlag, der ja auch für Wörterbücher und so weiter bekannt ist, immer ein ganz besonderes Wort heraus. Also die bringen nicht das Wort heraus, sondern die küren ein ganz besonderes Wort. Und zwar ist das das Jugendwort des Jahres. Und die versuchen damit, dass sie ein bestimmtes Wort als Jugendwort des Jahres küren, den Leuten, die nicht mehr Jugendliche sind, die Sprache der Jugendlichen ein bisschen näher zu bringen. Ich bin ganz ehrlich, auch wenn ich vielleicht noch etwas näher an den Jugendlichen dran bin, ich frage mich jedes Jahr, wer spricht eigentlich so? Also wenn da wieder es heißt, Jugendwort des Jahres ist jetzt dieses oder jenes, das habe ich noch nie gehört. Vielleicht habe ich zu wenig Kontakt mit jungen Leuten oder bin ich in den richtigen Peer Groups unterwegs, irgendwo in so Szeneviertel in Berlin oder keine Ahnung wo. Hier in Kröffelbach höre ich die wenigsten Worte davon. Es sei denn, man kommt dann doch mal irgendwie so mit dem Internet in Kontakt, in den sozialen Medien und so weiter. Plötzlich taucht es überall auf, solche Wörter. Zum Beispiel 2020 war Jugendwort des Jahres das Wort Lost aus dem Englischen. Da heißt das, wenn ich lost bin, ich bin verloren, ahnungslos, verwirrt. Und genauso wird das bei Jugendlichen auch gebraucht, die dann sagen, ey, du bist voll lost. Dann heißt es, da steht irgendeiner, der hat keinen Peil, der weiß nicht mehr weiter. Und dieses Wort lost, das habe ich tatsächlich verstanden. Damit kann ich irgendwie was anfangen. Es wird irgendwie etwas griffig. Und vor allen Dingen finde ich das Gute, dieses Jugendwort passt auch zu der aktuellen Predigtreihe, in der wir hier in der Gemeinde gerade unterwegs sind. Wir beschäftigen uns nämlich mit dem ersten Petrusbrief, ein Brief, den der Apostel Petrus an Leute geschrieben hat, die lost waren. Und zwar deswegen, weil sie verwirrt und ahnungslos waren, weil sie nicht mehr in ihrer Heimat waren. Sie waren in ein anderes Land gezogen wegen Verfolgung als Christen, weil sie umsiedeln mussten. Und plötzlich waren sie nicht mehr unter lauter Christen, sondern haben in einem Umfeld gewohnt, wo ganz wenige nach dem christlichen Glauben gefragt haben, wo einfach ganz viele Kulturen zusammengekommen waren. Und ständig haben die sich lost gefühlt. Und deswegen schreibt Petrus an diese Minderheit, um sie zu ermutigen, wie gehe ich denn eigentlich mit solchen Situationen in der Fremde um, wenn ich mich lost fühle. Und vielleicht kennst du solche Situationen ja auch, wenn man mal so ins Ausland reist, dann passiert das immer mal wieder, dass man sich plötzlich ganz verloren und ahnungslos fühlt. Das fängt bei mir schon dann an, wenn wir zum Beispiel im Allgäu waren und dann wandert man mal über die Grenze ins Kleinwalsertal. Ich bin immer froh, wenn ich hinterher wieder zurück bin. Also weil so diese fremden Riten und all das, was einem dann da in Österreich begegnet, das bringt mich völlig durcheinander. Und wie gut, wenn wir dann wieder in Deutschland zurück sind, da bin ich dann safe, und eben nicht mehr lost. Aber Spaß beiseite, wenn ich jetzt hier so den Stein aus Afrika sehe, ich glaube, das ist nochmal eine ganz andere Nummer, da zu sein, wenn man wirklich auch merkt, es ist vieles anders. Die Leute sprechen noch nicht mal so ähnlich wie wir, wobei das im kleinen Walsertal ja auch manchmal mit den Übersetzungsschwierigkeiten sein kann. Aber ist ja auch egal. Also ich muss mich dann auf jeden Fall neu sortieren in so einem neuen Umfeld und dann kommt ja ganz schnell die Frage hoch, wer bin ich eigentlich? Wer bin ich in so einem fremden Umfeld? Wer sind wir in der Fremde? Und das ist das Thema, mit dem wir uns heute Morgen auch hier beschäftigen. Zu diesem Thema schreibt Petrus etwas in seinem Brief. Wer sind wir in der Fremde? Und ich lese uns aus dem ersten Petrusbrief, Kapitel 2, die Verse 1 bis 10. Darum legt alle Bosheit und allen Betrug ab, alle Heuchelei, allen Neid und alle Verleumdung. Genauso wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, sollt ihr auf Gottes Wort begierig sein, auf diese unverfälschte Milch, durch die ihr heranwachst, bis das Ziel, eure endgültige Rettung, erreicht ist. Ihr habt ja von dieser Milch schon getrunken und habt erlebt, wie gütig der Herr ist. Kommt zu ihm. Er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst ausgewählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil sie sich auf das Werk von Jesus Christus gründen. Gott sagt ja in der Schrift: Seht, ich verwende für das Fundament auf den Zionsberg einen Grundstein von unschätzbarem Wert, den ich selbst ausgewählt habe. Wer ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Euch also, die ihr glaubt, kommt dieser Wert dieses Steins zugute. Doch was ist mit denen, die an ihrem Unglauben festhalten? Es heißt in der Schrift, der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Und an einer anderen Stelle heißt es, es ist ein Stein, an dem sich die Menschen stoßen, ein Fels, an dem sie zu Fall kommen. Sie stoßen sich an diesem Stein, wie es allen bestimmt ist, die nicht bereit sind, Gottes Botschaft Glauben zu schenken. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk. Jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen. Jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Ja, wer sind wir in der Fremde? Petrus gibt uns drei Antworten auf diese Frage. Und das erste ist, wachstumsbedürftige Kinder. Petrus beginnt diesen Abschnitt mit einem eindrücklichen Bild, das Bild eines neugeborenen Kindes. Und bei so einem neugeborenen Kind, an das könnte Reinhard May auch gedacht haben, als er das Lied über den Hund geschrieben hat. Es gibt Tage, an denen wünschte ich wäre mein Hund. Und dann sagt er ja, der Hund hat zwei Interessen. Erstens schlafen, zweitens fressen. Und ich glaube, für so ein neugeborenes Kind gilt ja irgendwie auch genau das. Entweder ist es wach, schreit, hat Hunger und dann, wenn es gesättigt worden ist, dann schläft es. Und das ist so dieser Ablauf, der die ganze Zeit da ist. Und Essen ist natürlich wichtig zum Überleben. Ein Kind soll ja wachsen, da kommt so ein kleiner Wurm auf die Welt und muss ja irgendwie über einen doch relativ langen Zeitraum zu einem erwachsenen Menschen irgendwann werden. Und am Anfang ist das Entscheidende natürlich die Milch der Mutter. Und danach verlangt ein Kind und macht das dann doch auch deutlich, sehr deutlich, wenn Hunger da ist. Das Kind weiß einfach, was für ihn wichtig ist. Und Petrus sagt, genauso ist das ja auch für einen Christen, für jemanden, der sich für Jesus entscheidet. Der ist von Neuem geboren, der ist neu auf die Welt gekommen, ein neues Leben hat angefangen. Davon hat Petrus schon im ersten Kapitel relativ viel geschrieben, dass dieses neue Leben beginnt, eine neue Hoffnung, eine neue Perspektive, angefangen bei Jesus, der die Grundlage für das neue Leben schenkt. Mit ihm fängt dieses Leben an. Ein Leben, was nach neuen Maßstäben gilt, und das ist ja der Anfang des Abschnitts, den ich eben vorgelesen habe. Petrus vergleicht das ja, dieses neue Leben, was dann beginnt, auch mit dem Anlegen und Ablegen von Klamotten. Legt alle Bosheit, allen Betrug, alle Heuchelei, allen Neid, alle Verleumdung ab. Das sind die alten Klamotten, die vielleicht das Leben prägen, wenn Jesus nicht mein Leben bestimmt. Dann, wenn ich ständig im Wettstreit mit anderen bin, wie komme ich denn auf meine Kosten, wie komme ich denn möglichst weit? Und dann muss ich ja irgendwie auch intrigant gegen andere sein, vielleicht irgendwas vorspielen, heucheln, werde neidisch auf die anderen, die mehr haben, denen es besser geht und so weiter und so fort. Und Petrus hat im ersten Kapitel am Abschluss ja schon davon geschrieben, dass Christen untereinander in Liebe miteinander umgehen sollen. Dass das ja das ist, was das Leben von Christen prägt. Und zu einem solchen neuen Leben passen eben diese anderen Kleidungsstücke nicht und deswegen der Aufruf, legt die ab. Viel mehr braucht es jetzt, weil das neue Leben begonnen hat, weil da etwas Neues startet, eben auch die Muttermilch für Christen. Für ein Baby gibt es ja nichts Besseres als diese Spezialernährung. Zu unterschiedlichen Zeiten der Entwicklung eines Kindes die unterschiedlichsten Inhaltsstoffe perfekt immer abgestimmt auf das, was gerade gebraucht wird, von Wasser, Kohlenhydraten, Eiweißen, Fetten, noch irgendwelche Immunstoffe, die dabei sind, Mineralstoffe, Vitamine, all das, was ein Baby braucht, um gesund zu sein und wachsen zu können. Und alles ganz perfekt auf das Baby abgestimmt. Und die Muttermilch für einen Christen findet sich in Gottes Wort, in seinem Brief an uns in der Bibel. Ein Kind braucht die Muttermilch, um mit den Herausforderungen der Umwelt, eben ganz besonders Bakterien und Viren, die auf den kleinen Organismus einstürmen, umzugehen. Ein geistliches Kind braucht immer wieder die Nahrungsquelle von Gottes Wort, sich damit auseinanderzusetzen, damit zu speisen, damit zu stärken und mit den Herausforderungen des Glaubenslebens, die auf uns einkommen. Gerade auch die Herausforderungen, die vielleicht auch Anfechtungen, Ängste, Sorgen, besondere Tiefschläge, schwierige Wege uns führen, um da im Glauben fest und standhaft zu bleiben. Und das Ziel sollte immer die Versorgung mit diesem geistlichen Glaubensnährstoffcocktail sein. Und dabei geht es eben nicht nur einfach darum zu sagen, jetzt lies halt noch ein bisschen mehr in der Bibel, du musst mindestens so und so viele Minuten am Tag lesen, dass das funktioniert, sondern es geht darum zu lesen und darin zu leben, das Ganze auch umzusetzen, nicht einfach nur zu lesen, das Buch zuzuschlagen, ja, das war jetzt ja ganz nett und gut ist es, sondern auch daran zu arbeiten, mich an dem Text vielleicht zu reiben, damit zu ringen und zu sagen, was heißt das denn ganz konkret für mein Leben? Was sind denn Schritte, die ich gehen soll? Was sagt mir denn Gottes Wort zuallererst einmal über Gott selbst? Wer ist er denn? Was hat er für mich getan? Was heißt es denn für mich und wie antworte ich denn in richtiger Weise auf das, was er für mich getan hat? Gott stellt sich in umfassender Weise vor, ich kann erleben, wer er ist, erfahren, wer er ist, davon hören, wie andere Menschen das erlebt haben und das hilft mir auch wiederum weiter. Und vor allen Dingen sehe ich eben, was er für mich getan hat und wie sehr er mich liebt, was das heißt für mich. Ein Baby hat das natürliche Verlangen danach zu wachsen, sich zu ernähren. Aber wie sieht das bei mir aus, wenn ich mich als Kind Gottes bezeichne, wenn ich da unterwegs bin? Sehne ich mich nach dem, was mir gut tut, was das Beste für mich ist? Nehme ich solche geistliche Nahrung in mich auf oder dann vielleicht doch irgendwelche anderen Ersatzstoffe, die es dann noch gibt? Wenn ich mit Jesus unterwegs bin, mit ihm lebe, dann sollte irgendwie Wachstum da sein. Das, was Petrus hier beschreibt, ist ja ein Prozess, der da ist. Da spricht er von dem neugeborenen Kind und von der Nahrung bis zu dem endgültigen Ziel, auf das wir einmal zugehen. Wenn ich mit Jesus lebe, dann eben bei Jesus zu sein und ihn sehen in der himmlischen Herrlichkeit. Und wenn ich wachse, dann hat das mit Herausforderungen zu tun. Ich werde im Leben immer wieder an solche Punkte kommen, wo ich unterwegs bin und dann das Gefühl habe, ich stehe vor einer Mauer. Da geht es nicht mehr weiter. Da laufe ich hin und was jetzt? Ja, es gibt zwei Möglichkeiten, die ich an dem Punkt haben kann. Ich kann zum einen sagen, die Mauer ist mir zu hoch, das ist mir zu schwer, da gehe ich nicht mehr weiter. Ich gehe einfach zurück, möglichst weit von der Mauer weg und laufe da nochmal ein bisschen rum, da wird nichts passieren. Irgendwann werde ich aber wieder vor dieser Mauer stehen. Und dann ist die Frage, wie gehe ich denn jetzt wieder damit um? Und dann kann ich wieder weglaufen, aber dann werde ich irgendwann wieder vor dieser Mauer stehen. Und dann kann ich aber sagen, ich versuche mit meinem Gott über Mauern zu springen, wie es in der Bibel auch heißt, ihn damit hineinzunehmen, ihn zu fragen, ihn zu bitten, hilf mir, damit umzugehen. In bestimmten Nöten zu sagen, hilf mir, dich zu sehen, dich zu verstehen. Was soll ich jetzt tun? Schenk mir deine Weisheit vielleicht bei irgendeiner Entscheidung. Soll ich diese Arbeitsstelle übernehmen oder diese? Wie kann ich denn in meinem Leben dich noch mehr ehren? Was ist für mich dran? Und ich glaube, mit jedem Mal, wo wir erleben, dass auch bei solchen Mauerübersprüngen Gott da ist und er trägt und er uns hilft und wir nicht irgendwie ins Leere fallen, können wir wieder wachsen. Und beim nächsten Mal, wenn wir vor der nächsten Mauer stehen, haben wir schon neue Erfahrungen gesammelt und können sagen, ja, Gott ist auch dann da, selbst wenn ich vor der Mauer stehe. Für ihn gibt es im Leben keine Mauern. Und je mehr ich ihn erkenne, je mehr ich mit ihm lebe, je mehr ich von ihm erfahre, umso größer wird auch mein Hunger, noch mehr von ihm mitzubekommen, noch mehr kennenzulernen. Seine gute Botschaft sollte mir den Mund auch mehr und mehr wässrig machen, weil ich einfach noch mehr davon haben will, weil ich noch mehr wissen will, wer er eigentlich ist. Dieses Erkennen, dass ich ihn brauche, weil sein Friede, den er mir gibt, weil er mich liebt, ohne dass ich was dafür getan habe, weil ich mir das gar nicht erkaufen kann. Dieser Friede, den gibt es eben nur bei ihm. Der schenkt mir wirkliche Ruhe. In einem alten Lied der Bibel, Psalm 131, spricht David, der Autor, davon, dass er bei Gott Ruhe gefunden hat. Und der ist so ruhig geworden wie ein grad gestilltes Kind. Wir haben das eben auch in dem Lied gefunden. Er hat bei Gott wirklichen Frieden gefunden, weil er sich nicht mehr damit abgeben muss, sich mit Dingen zu beschäftigen, die viel zu groß für ihn sind, die er nicht mehr handeln kann, die seinen Verstand und seine Fähigkeiten überfordern, weil er nicht stolz sein muss, sondern weil er in allem sich von Gott getragen wird und weiß, ich muss mich nicht groß machen, ich muss nicht meine Fähigkeiten nach außen stellen. Gott liebt mich so, wie ich bin. Ich kann ihn mit nichts, was ich tue, beeindrucken. Ich habe wirklich erkannt, was trägt. Und Petrus könnte hier in den Versen, die er schreibt, auch diesen Psalm mit ins Feld führen. Gott erlebt und davon gesättigt werden. Und wenn ich mit Jesus lebe, wenn er mein Leben bestimmt und ich das erlebt habe, ich bin von Neuem geboren, dann bin ich ein wachstumsbedürftiges Kind, weil sonst werde ich verkümmern. Sonst werde ich das nicht überleben. Kinder, die als Neugeborene leben können, als Kinder Gottes. Und das ist die ureigenste Identität, die wir von Gott bekommen. Wir sind Gottes Kind, ganz egal, wo wir sind und ganz egal, wer wir sind. Wenn ich mich für Jesus entscheide, dann ist das egal, ob ich in Deutschland oder in Österreich oder Südafrika bin, ob ich mich gerade kontrolliert und sicher fühle oder ob ich mich gerade lost fühle. Ich bin Gottes Kind. Und dazu gehört aber eben auch Wachstum. Und das, was wirkliches Wachstum fördert, mich damit auseinanderzusetzen. Also, wir sind in der Fremde wachstumsbedürftige Kinder. Aber Petrus sagt noch etwas Zweites. Wir sind in der Fremde. Er sagt eben auch, wir sind lebendige Steine. Und hier zeigt er was von dem Kern unserer Identität als Kinder Gottes, wenn wir mit Jesus leben. Was macht einen Christen aus, ganz egal, wo er gerade ist? Dieses Bild vom lebendigen Stein, der den Ursprung hat, bei dem lebendigen Stein schlechthin. Und Petrus zitiert aus dem Alten Testament, Jesaja 28, Vers 16, diesen Eckstein, und er deutet das hin auf Jesus. Jesus ist der Eckstein, der Ursprung, der feste Grund, der sichere Halt. Und es ist entscheidend, dass ich mein Haus an ihm, mein Lebenshaus, auch wieder so ein schönes Bild, an ihm ausrichte, bei ihm auf dieser Grundlage baue. Der Eckstein war der erste Stein, der gelegt worden ist. Früher hatten die nicht so viele tolle technische Hilfsmittel, wie das heute ist, wo dann in der Baugrube mit Vermessung und mit Laser das alles genau ausgemessen werden kann und dann geguckt wird, wie muss das denn da vorher alles schön plan gemacht werden, und dann gibt es irgendwie erste Schichten, die da gegossen werden mit Beton, und dann kann man da das nächste drauflegen und dann anfangen zu mauern, und das wird ja alles ständig und überall kontrolliert, Wasserwaage und keine Ahnung, was da alles dabei ist. Früher war das ein bisschen schwieriger, weil es eben diese technischen Hilfsmittel nicht gab. Da war es entscheidend, dass ich einen Stein habe, der möglichst ordentlich behauen ist, der möglichst gerade ist. Wenn der gelegt ist, dann kann ich an dem alles andere aufbauen. Und dann kann ich an dem alles andere ausrichten. Und die Steine waren natürlich auch nicht so schön gerade und ordentlich nach irgendwelchen DIN-Normen gebrannt und gegossen, wie wahrscheinlich bei uns heutzutage die Ziegelsteine sind. Oder wenn man sich das mal anguckt, so diese Kalksteine, Ytong, was es dann manchmal bei Häusern gibt, die passen ja wunderbar ineinander, so wie Nut und Feder beim Holz, das ist alles aufeinander abgestimmt. Da muss man eher mal zu so älteren Häusern zurückgucken, da sieht man das im Keller immer nochmal, so dieses Bruchsteinmodell. Die Ecken sind dann irgendwie schön gerade ausgemauert, aber dazwischen hätte man auch hier so ein Sammelsurium unterbringen können, wie das, was die Simone mitgebracht hat. Eine ordentliche Menge Speis dazwischen gehauen und dann kriegt man das vielleicht schon ausgeglichen, aber das ist jetzt nicht so schön gerade, wie man vielleicht sich eine Mauer vorstellen würde. Alles ist unterschiedlich und muss aber ja trotzdem zu einem geraden Haus kommen, weil ja nicht zwangsläufig alle Leute den schiefen Turm von Pisa bauen wollten. Da hatte ja schon jeder auch die Sehnsucht nach einem geraden Haus. Ist ja einfach vorteilhafter, nicht in so einer schiefen Bude zu wohnen. Und Petrus sagt, wir brauchen nicht nur, wenn wir ein Haus bauen, in dem wir wohnen wollen, sondern wir brauchen auch für unser Leben ein klares Fundament. Wir brauchen eine klare Orientierung, an dem wir unser Leben ausrichten, sonst geht das mit dem Leben auch in den Teich. Dann wird das schief werden und dann wird das Leben nicht wirklich standhaft sein. Gerade auch in den Herausforderungen, von denen er ja zum Beispiel auch im ersten Kapitel schon spricht. Und für Petrus ist klar, die Orientierung fürs Leben finde ich nur bei Jesus. Bei Jesus, dem Eckstein, der die Orientierung gibt. Und Jesus ist kein toter Stein. Hier wird das ganze Bild jetzt ein bisschen merkwürdig, weil wir jetzt in der Regel ja nur mit toten Steinen zu tun haben. Auch die Steine, die hier vorne liegen, die sind tot. Der atmet nicht, der spricht nicht. Aber Petrus sagt, Jesus ist ein lebendiger Stein. Ein lebendiger Stein, weil er lebendig ist, weil er eben lebt, weil er aus dem Tod herausgekommen ist, und zwar der Erste, der diese Grenze überwunden hat. Und hier bringt Petrus eben dieses Auferstehungsbild wieder mit in den Blick. Das ist ihm so wichtig, dass sich das durch den ganzen Brief immer wieder durchzieht. Jesus wurde von Menschen abgelehnt und wurde dann sogar ans Kreuz geschlagen. Aber dieses scheinbare Scheitern in diesem Moment wird der größte Sieg aller Zeiten. Und das wird noch untermauert am Ostermorgen, als Jesus aus dem Grab herauskommt. Weil er lebt, weil es keine Grenzen für ihn gibt und weil dadurch ein neues Leben möglich wird, was viel größer ist als all das, was wir hier jetzt noch erleben können. Und Petrus erweitert dieses Bild der lebendigen Steine und sagt, es gibt nicht nur den einen lebendigen Stein, sondern wenn ihr mit Jesus lebt, dann ist mein Auftrag an euch, auch ihr baut euch in dieses Haus mit hinein, als lebendige Steine, die sich von Jesus neu beleben lassen, die ein neues Leben von ihm geschenkt bekommen. Da ist also eben nicht nur ein Stein, sondern eine ganze Ladung von Steinen, und zwar noch mehr als hier vorne bei dieser schönen Steinesammlung. Ganz viele Menschen, die genauso unterschiedlich sind wie die ganzen Steine, die hier vorne liegen. Vielleicht jemand mit mehr Ecken und mit Kanten, vielleicht jemand anderen mit ein paar mehr Rundungen, vielleicht jemand, der eine etwas komische Form hat, jemand anderes, der ist dann vielleicht, keine Ahnung, vielleicht hast du auch schon vorhin drüber nachgedacht, welcher von den Steinen wäre ich, vielleicht hier so ein, das ist so ein deutscher Stein. Alles ist schön geordnet, nicht so durcheinander oder was auch immer. Oder du sagst jemand, vielleicht mein Ehepartner oder meine Kinder, die sind für mich so ein ganz besonders wertvoller Stein, wie auch immer. Wir sind alle unterschiedlich als Menschen. Ganz unterschiedliche Steine, die aber alle miteinander zusammenleben sollen und Zusammenhalt haben sollen, wenn sie mit Jesus leben, weil sie aufgebaut werden in ein Haus. In einen Tempel. Es gibt ja im Neuen Testament zwei ganz große Bilder, die die Gemeinde beschreiben. Da ist zum einen Paulus, der immer davon schreibt, die Gemeinde ist wie ein Körper, ist wie ein Leib. Und da hat jeder so seine Aufgabe, genauso wie wir an unserem Körper unterschiedliche Körperteile haben, und die haben alle bestimmte Aufgaben. Von dem Ohr, Auge, Hand, Nase, Augen und was auch immer. Der Kopf bei diesem Körper ist dann aber Jesus. Der ist der das Ganze steuert. Und Petrus gebraucht hier nicht das Bild vom Körper, sondern eben dieses Bild vom Haus, vom Tempel, aufgebaut auf dem Eckstein, entspricht dem Kopf bei Paulus, und dann die Steine, die in aller Unterschiedlichkeit zusammengebaut werden. Ein Haus für Gott, der Tempel. Der Tempel war ja der Wohnsitz Gottes in Jerusalem, der eigentliche Wohnort. Doch Petrus macht deutlich, ihr seid jetzt ja gerade gar nicht mehr in Jerusalem. An die Leute, an die er schreibt, die wohnen im Norden der heutigen Türkei, und sie sind dort, weit weg von Jerusalem, trotzdem Gottes Wohnort. Da, wo sie zusammenkommen, vielleicht auch in ganz kleinen Gruppen, sind sie trotzdem ein Ort, wo Gott wohnt, wo er erlebbar werden kann, auch im Miteinander von Christen, die ganz unterschiedlich sind. Dort, wo sich auf den Eckstein Jesus aufgebaut wird, wo sich an Jesus orientiert wird, da entsteht ein neuer Tempel. Alles entscheidet sich an ihm. Er ist der lebendige Stein. Er macht die anderen Steine lebendig, und an ihm ausgerichtet kann es gelingen, dass die unterschiedlichsten Steine trotzdem zu einem stabilen, festen Haus zusammengebaut werden. Das neue Leben kommt von ihm, entscheidet sich an ihm. Wer wir sind in einem fremden Umfeld, hängt von Jesus ab. Und was Petrus hier auch noch deutlich macht, ist ja, ein einzelner Stein allein ist noch kein Bauwerk. Also ich kann jetzt hier, nehmen wir nochmal den Pflasterstein, der sieht so mehr nach Baustelle aus, den kann ich jetzt hier hinlegen. Das ist kein Haus. Also vielleicht für irgendwelche Kleinstlebewesen, die da in den Ritzen drin leben können, aber da finde ich keinen Schutz, da habe ich kein Dach über dem Kopf und nichts. Da braucht es noch ein paar mehr Steine, dass daraus dann ein ganzes Haus werden kann. Ein einzelner Stein ist kein Bauwerk. Das heißt, ich brauche als Mensch, der mit Jesus lebt, noch mehr Steine, um leben zu können. Ich brauche das Miteinander, die Gemeinschaft mit anderen Christen, auch wenn sie unterschiedlich sind. Denken wir nochmal an so eine Bruchsteinwand. Die sind alle unterschiedlich, aber sie bilden miteinander einen Keller in der Unterschiedlichkeit. Und genauso brauche ich als Christ dieses Zusammensein in der Unterschiedlichkeit, wo ich Gott erleben und erfahren kann, wo ich eben, der erste Punkt, Milch trinken kann, aufwachsen kann, mehr erfahren kann, wo ich mehr von Jesus mitbekomme und wo wir miteinander auch Gott ehren und ihn loben können. Petrus spricht ja hier vom Opfern, was ja auch im Tempel stattgefunden hat. Opfer, um Gott zu ehren, Opfer, um auch Vergebung zu bekommen. Das muss ich als Christ nicht mehr haben, weil Jesus ein für alle Mal das Opfer gebracht hat. Aber Danke dafür sagen und mein Leben ihm zur Verfügung stellen, dass ich ihn mit allem, was ich tue, mit meinen Worten, mit meinen Taten, mit meinen Gedanken, was auch immer es ist, dass ich ihm Danke sage und dass ich ihn lobe und ehre, das ist immer noch die Aufgabe. Das ist der Maßstab, auch wenn ich mich lost fühle und in der Fremde bin. Und vielleicht sagst du jetzt, das betrifft mich gar nicht, weil ich eigentlich gar nichts mit Jesus zu tun haben will. Ich komme zwar hier hin, weil das irgendwie ganz nett ist und ich das schätze, aber mit Jesus, das ist mir noch ein bisschen zu wenig oder das interessiert mich auch gar nicht. Dann lade ich dich aber heute ein zu sagen, probier das trotzdem doch mal aus. Sag doch einfach mal, Jesus, komm du in mein Lebenshaus, nimm die Steine, die du findest und bau die einfach mit ein. Ich will das mal wissen, was das heißt, auf dein Fundament mein Leben zu bauen. Ich will das mal ausprobieren, ob das wirklich tragfähiger ist. Ob das Halt gibt, auch in den größten Stürmen und dem Chaos, was um mich herum ist. Ob ich da meine Identität finde, die ich an so vielen Stellen schon gesucht habe. Und ganz egal, ob du dich heute mit dieser Frage auseinandersetzt oder irgendwann anders. Es gibt diesen einen Punkt im Leben, wo du dich mal entscheiden musst. An Jesus scheiden sich sprichwörtlich die Geister. Und Petrus sagt es ja hier auch sehr deutlich. Es gibt zwei Möglichkeiten. Für die einen ist das ein guter Stein, auf den sie bauen können. Und die anderen bringt dieser Stein Jesus zu Fall. Ich muss mich im Leben zu Jesus stellen. Und muss eine Entscheidung treffen, will ich das oder will ich das nicht? Will ich dieses neue Leben haben, was Jesus anbietet, was größer ist als alles, was hier auf der Erde ist und was mir hier Hoffnung und so weiter gibt, oder baue ich weiterhin auf mich selbst? Dieser Eckstein kann nicht einfach nicht beachtet werden. Wir sind an dieser Stelle gefragt, will ich lebendiger Stein werden oder nicht? Und wenn ich sage, ja, ich will das, dann bekomme ich diese neue Identität als Kind Gottes und komme mit hinein in eine größere Familie oder, und das ist die dritte Antwort, die Petrus uns noch gibt, ein neues Volk. Wer sind wir in der Fremde? Eben auch ein neues Volk oder eine neue Familie, die entsteht. Petrus spricht da am Ende des Abschnitts von der königlichen Priesterschaft. Es ist ihm so wichtig, dass er immer wieder in diesem Brief auf diese Frage nach dieser Identität kommt. Eben, wer sind wir auch im fremden Umfeld? Wer in der Fremde ist, keinen kennt, die Leute nicht versteht und so weiter, da kommen ja diese Fragen vor, da ist dieses Gefühl, verloren oder lost zu sein, von allen Seiten abgetrennt. Und Petrus sagt jetzt zu den Leuten, die das ganz praktisch erleben, nein, ihr seid das gar nicht. Ihr seid gar nicht so verloren, wie ihr euch vielleicht fühlt. Ihr seid gar nicht von allem abgetrennt, was ihr vielleicht denkt. Du bist nicht alleine. Wenn du mit Jesus lebst, gehörst du zu einer neuen Familie. Da bist du hineingesetzt worden, hineingenommen in eine besondere Verbindung mit besonderer Aufgabe. Petrus spricht ja von einem erwählten Volk, einem königlichen Priestertum. Und wenn du dich in der Bibel auskennst, dann denkst du sofort, der meint doch Israel. Das ist doch Gottes erwähltes Volk. Das ganze Alte Testament spricht doch davon, dass dieses Volk erwählt wird und dass die besondere Aufgabe bekommen, dass sie Priester sind und so weiter. Und manche von den Christen, an die Petrus hier schreibt, die waren ja tatsächlich aus diesem Volk. Die konnten das für sich in Anspruch nehmen und sagen, ja, wir leben aus dieser Familie, wir sind ein Teil dieses großen Volks. Aber dann waren da auch noch andere, die nichts mit Israel zu tun gehabt haben und die trotzdem Jesus kennengelernt haben. Und die werden jetzt mit hineingenommen und werden mit den gleichen Titeln bezeichnet. Auch die sind jetzt auserwähltes Volk und auch die werden zu einer Priesterschaft. Eine heilige, besondere Priesterschaft. Sie kommen mit hinein. Und wir müssen ja ganz ehrlich sein, das gilt ja auch für uns. Wir haben auch relativ wenig mit Israel zu tun. Wir wären das, was die Bibel dann vielleicht die Heiden bezeichnen würde, hier im heidnischen Germanien. Und deswegen werden wir jetzt da auch mit hineingenommen und können dadurch sagen, das, was in der Bibel steht, gilt ja auch für uns. Wenn ich mit Jesus lebe, ganz egal, wo ich herkomme, bin ich Teil dieser heiligen Priesterschaft, nicht mehr außen vor. Und das ist das große Wunder der guten Nachricht, das große Wunder dieser besten Nachricht, die wir in der Bibel finden. Sie gilt allen Menschen und sie verbindet Menschen aus den unterschiedlichsten Umfeldern. Ganz unterschiedliche Leute, so unterschiedlich wie die Steine, und sie alle kommen zusammen, weil ganz egal, wer ich bin, die Liebe Gottes gilt mir. Alle werden eingeladen, zu glauben und mit dabei zu sein. Und diese besondere Stellung, von der Petrus hier spricht, macht ja etwas deutlich. Priesterschaft. Die Priester waren in Israel ein ganz besonderer Stand. Die waren die, die am Tempel arbeiten durften, die sich dem Wohnort Gottes besonders nah nähern konnten. Und das waren nur Einzelne aus einer ganz bestimmten Familie, der Familie von Aaron und dessen Nachkommen. Die durften Priester sein. Nur diese eine Familie. Und hatten eine besondere Aufgabe, zwischen Gott und dem Volk zu vermitteln. Und jetzt kommt mit Jesus aber etwas Neues. Plötzlich kommt da einer, der gar nicht aus der Familie von Aaron stammt, sondern aus einer anderen Familie. Und der bringt, als er am Kreuz stirbt, ein Opfer, was viel besser ist als alle die ganzen Kühe und Schafe, die vorher schon geschlachtet worden sind. Damit ist der Weg zu Gott plötzlich wirklich frei. Als Jesus stirbt, zerreißt im Tempel der Vorhang, der da die Bereiche im Tempel trennt. Und das ist das Zeichen, jetzt kann ich zu Gott kommen durch Jesus und ich muss keine Angst mehr haben. Und ganz egal, wer ich bin, wenn ich mit Jesus lebe, dann werde ich in diese Familie mit hinein adoptiert, ganz egal aus welcher Familie ich komme, ganz egal welchen Nachnamen ich trage und so weiter. Jesus macht den Weg für alle Menschen frei. Und wir sind geadelt und gewürdigt. Königliche Priesterschaft mit einer besonderen Aufgabe. Und es braucht jetzt dafür nicht irgendeinen besonderen Zugangsweg, irgendeinen besonderen Bildungsgrad, keine besondere Stellung mehr. Wir alle sind königliche Priesterschaft. Und nicht nur Theologen dürfen zu Jesus kommen. Nicht nur Pastoren haben diese besondere Stellung und können das machen. Nicht nur die Gemeindeleitung. Gott dienen ist die Aufgabe für jeden. Es gibt einen Fachbegriff sozusagen, das allgemeine Priestertum. Wir alle sind Priester in dieser besonderen Aufgabe, auch wenn ich mich jetzt vielleicht nicht so fühle oder jetzt nicht das Gefühl habe, ich bin da so besonders geweiht worden oder ich laufe nicht rum wie Priester in der katholischen Kirche. Wir alle haben diese Aufgabe. Wir alle sind damit hineingenommen, ein Leben zu führen, was Jesus in den Mittelpunkt stellt, was im Vertrauen auf sein Handeln und seine Liebe gelebt wird. Und wie das dann ganz konkret aussieht, das ist bei uns bei jedem auch wieder unterschiedlich. Da hat jeder eine eigene Aufgabe, auch eine besondere Gabe von Gott bekommen, besondere Fähigkeiten, Teil in diesem Ganzen zu sein, in diesem ganzen Haus, was gebaut wird. Aber nur darauf zu warten, dass ein anderer mich versorgt, vielleicht irgendjemand, der Verantwortung trägt in der Gemeinde, ist zu wenig. Das reicht eben nicht. Nicht ich als Pastor glaube für die Gemeinde. Das ist schon die Aufgabe von jedem Einzelnen, der hier in der Gemeinde ist. Selbst auch das Leben mit Jesus zu führen. Nicht die Gemeindeleitung übernimmt das Glauben für die Gemeinde. Da hat jeder Einzelne von uns die Verantwortung. Und ich kann dir auch nicht die Entscheidung für oder gegen Jesus abnehmen. Ich kann dich nur dazu einladen, mit Jesus zu leben. Aber die Verantwortung für das Leben hast du selbst. Und hoffentlich treffen wir verantwortliche Entscheidungen für unser Leben. Den Auftrag, den bestimmt Petrus ja hier noch einmal in der Fremde, die großen Taten zu verkünden, die großen Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen, jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Wenn ich mit Jesus lebe, dann bin ich Teil dieser Familie, komme in das Volk mit hinein, aus dem Finstern, wo ich Jesus noch nicht kannte, hin in das Licht, was bei ihm ist. Unabhängig davon, wer ich bin, woher ich komme, wir leben hier, aber da ist eben auch noch eine andere Zugehörigkeit. Und für die Christen damals hatte diese Botschaft eine besondere Bedeutung. Sie lebten in einem Staat, der sich überhaupt nicht nach christlichen Werten und Normen gekümmert hat. Und es war klar, wenn ich jetzt plötzlich sage, ich mache bei einzelnen Dingen in diesem Staat nicht mehr mit, ich opfere nicht mehr für die römischen Götter und der Kaiser ist für mich auch kein Gott, dann ist das ein Unterschied und dann werde ich von den Leuten in meinem Umfeld sicherlich nicht mit Applaus bedacht. Dann denken die, ich wollte den Staat untergraben, revolutionieren, was auch immer, ich tue nichts mehr fürs Gemeinwohl. Und auf der anderen Seite, neben dem, dass sie geächtet wurden, war es aber auch die Motivation und der Ansporn für sie zu sagen, was uns Gott geschenkt hat, diese Hoffnung, die wir haben, die trägt uns auch, wenn die Leute uns nicht unbedingt begeistert begegnen. Wir haben diese Hoffnung, die über das Leben hinausgeht, diese Hoffnung, dass wir bei Jesus sein werden und damit leben wir zu seiner Ehre aus Dankbarkeit an jedem einzelnen Tag. Das trägt uns in den Herausforderungen, die da sind. Und deswegen reden wir davon und sagen davon weiter, weil es unser Wunsch ist, dass noch möglichst viele Menschen das erleben. Und ich glaube, das Gleiche können wir heute auch erleben. Wenn ich mich als Christ bekenne, werde ich heutzutage wahrscheinlich von vielen Leuten müde belächelt. Brauchst du sowas auch noch? Bist du noch so rückständig? Kannst du nicht das von dir alleine ausmachen? Werde vielleicht auch in irgendeine bestimmte politische Ecke abgeschoben, weil ich vielleicht für bestimmte Dinge eintrete. Das wird keine Beifallsstürme auslösen. Aber gleichzeitig ist mir klar, ich muss auch nicht alles hier im Leben erreichen. Ich muss nicht alles aus diesem Leben mitnehmen. Und es ist auch gar nicht das, was Jesus versprochen hat, dass alle Leute sich freuen, wenn ich mich zu Jesus bekenne. Jesus hat ja nichts anderes erlebt. Der ist auch von vielen Menschen abgelehnt worden. Und trotzdem darf ich, auch wenn ich mich noch so verloren und alleine fühle, wissen, ich bin Teil dieser Familie. Ich bin Kind Gottes. Und es gibt nichts Besseres, kein größeres Geschenk für mich. Bei Jesus zu sein, das gibt mir Sicherheit und Bedeutung. Und das sind die beiden entscheidenden Werte, nach denen sich jeder Mensch sehnt. Wir alle wollen Sicherheit und wir alle wollen Bedeutung im Leben haben. Die größten Sehnsüchte werden hier erfüllt. Also, wer sind wir in der Fremde? Manchmal kann man sich ja das fragen, wenn ich mich vielleicht wie so ein Alien oder Lost fühle unter den Kollegen in der Nachbarschaft oder wo auch immer ich gerade bin. Und Petrus macht deutlich, wir sind ein neues Volk, eine neue Familie, die Gott widerspiegelt in dieser Welt, die für ihn lebt. Und wir brauchen das Miteinander von Christen, ganz egal, ob das 2, 3, 20, 40 oder 100 sind. Aufgebaut auf Jesus Christus, orientiert an ihm. Er muss unser Leben immer wieder neu ausrichten und ich muss mein Leben an ihm ausrichten. Wir sind Kinder, die Wachstum brauchen. Und die richtigen Worte, die richtige Nahrung und auch die Orientierung finden wir bei Gott und in seinem Wort. Leben wir also so. Nicht so lost, sondern klar auf dem Fundament für Jesus. Amen. Ich bete noch mit uns. Herr Jesus, hab du Dank dafür, dass du uns Orientierung und Richtung auch für unser Leben schenkst, dass wir unser Leben mit dir bauen können und auf dich draufsetzen können. Auch da, wo uns unterschiedlichste Sicherheiten im Leben präsentiert werden, die uns angeboten werden, wo wir aber oftmals auch merken, die halten gar nicht, was sie versprechen. Bei dir finden wir wirklich Sicherheit, Frieden und Ruhe, auch in all den Herausforderungen, die uns begegnen. Hab Dank, dass du uns mit hineinnimmst in deine Familie, dass wir uns für dich entscheiden können, dass du auf uns wartest, uns die Hand entgegenschreckst und wir uns da einschlagen dürfen und dann mit dir leben können. Danke, dass wir die beste Nahrung bei dir finden, in deinem Wort, die uns dich vorstellt, wo wir von dir hören können. Schenk uns diesen Hunger danach, wo wir einfach erlebt haben, was du uns schon geschenkt hast und dass wir noch mehr davon haben wollen, uns noch tiefer da reingraben und dich noch mehr entdecken und dadurch auch sehen, was du tust in unserem Leben und in dieser Welt. Und schenk uns immer wieder die Kraft, auch da, wo es so schwierig ist, weil wir uns vielleicht alleine fühlen, weil wir so oft auch nicht weiter wissen, dass wir trotzdem unser Leben zu deiner Ehre führen können und dadurch auch die großen Taten verkünden, die du in unserem Leben schon getan hast, woraus wir leben und dass wir damit auch Menschen einladen, dass sie auch noch in die Familie kommen und mit unterwegs sind zu dem Ziel hin zu dir. Herr, hab Dank, dass wir Beispiele auch in unserem Umfeld haben, Menschen, die das so gelebt haben, wie wir es auch gehört haben vorhin von Ilse, die ihr Leben auf dieses Fundament gesetzt hat. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, den du gelegt hast. Und das war ihr Halt und ihre Stütze. Und das hat sie getragen durch ihr ganzes Leben. Und jetzt ist sie bei dir und darf das sehen. Lass uns auch solche Entscheidungen treffen in unserem Leben, mit dir leben und dann einmal bei dir sein, wenn unsere Zeit hier endet. Amen.